Vielleicht verschwinde ich doch nicht ganz hier unten. Das wäre dann so ein bisschen unpersönlich, sondern nehme vielleicht mal die Tischecke. Könnte mehr Sinn machen. Und ich glaube, der Raum ist so klein, dass wir das ohne Mikrofon schaffen. Wer ich bin, hat Frau Heiler gerade schon gesagt. Das, was ich hier tue, ist neu für mich. Habe ich keine Erfahrung mit. Wenn also irgendwas nicht so ganz rund läuft, dann ist das einfach authentisch. Weil es in dem Sinne neu für mich ist und es ist auch ziemlich neu für mich, dass ich meine eigene Geschichte so einem großen Auditorium vortrage. In dem Augenblick, wo ich mich damals hingesetzt habe und mir die Idee und die Überzeugung kam, ich muss ein Buch über die Geschichte schreiben, hatte ich nämlich genau das gegenteilige Gefühl, dass mir wirklich niemand zuhört und sich niemand meiner Probleme annimmt. Damals war der Titel des Ganzen, Schmerz frisst Seele, wirklich Programm. Das ist er heute zum Glück nicht mehr. So, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das Kapitel vor der Diagnose als erstes lese zur Einstimmung. Vor der Diagnose. Also wenn man mich da hinten nicht mehr hört, dann irgendwelche Zeichen geben, dann versuche ich lauter zu werden. Kopfschmerzen kannte ich immer schon. Schon meine Mutter hatte hin und wieder Migräne. Daher war es für mich normal, zeitweilig Kopfschmerzen zu haben. Doch kurz vor der Jahrtausendwende kam ein Schmerz in einer neuen Dimension hinzu. Den genauen Zeitpunkt der ersten Clusterattacke kann ich heute nicht mehr benennen, da ich in den ersten Jahren keine exakten Aufzeichnungen gemacht habe. Auffällig und kennzeichnend war in den ersten ein oder zwei Jahren, dass die Schmerzattacken nur nachts auftraten. Über einen Zeitraum von circa 2 Monaten wurde ich immer öfter auf diese unsanfte Art aus dem Schlaf gerissen. Es fühlte sich an, als glühte etwas in meinem Kopf. Immer an derselben Stelle. So irrte ich durch die Wohnung, krümmte mich auf dem Boden, presste meine pochende und glühende Schläfe auf der Suche nach Linderung gegen kühlende Gegenstände. So verging jede Nacht 1 oder 2 Stunden, bis die Schmerzen nachließen. Ich probierte alle üblichen Schmerzmittel in allen verfügbaren, schluckbaren, kaubaren oder in Wasser auflösenden Varianten, um eine möglichst schnell wirkende Kombination zu finden. Und fragte mich immer wieder, wieso die Tabletten manchmal schnell, manchmal langsam und manchmal auch gar nicht wirkten. Heute weiß ich, dass sie nie gewirkt haben. Hin und wieder hatte ich einfach nur das Glück, dass die Schmerzattacke nach einer halben Stunde einfach zu Ende war. Mein Hausarzt, bei dem ich zuerst vorstellig wurde, hatte keine Idee, woher meine Schmerzen kommen konnten. Er verschrieb mir stärkere Tabletten, was natürlich auch nicht half. Damals hatte ich immer ein wenig den Eindruck, der Schmerz käme aus dem Oberkiefer. Ich erinnere mich an eine Wurzelbehandlung. Auch der Zahnarzt konnte nichts feststellen. Auf dem Röntgenbild an einer Wurzel im Oberkiefer gab es einen leichten Schatten. In meiner Verzweiflung ließ ich mir einen gesunden Zahn extrahieren, in der Hoffnung, er sei der Übeltäter. Er war es natürlich nicht. Die Verzweiflung machte sich breiter. Doch bevor ich noch weiteren Unsinn mit meinem Körper anstellen konnte, war die Episode einfach zu Ende. Ich war für viele Monate beschwerdefrei. Ärgerlich ist die entstandene Zahnlücke, ich habe mich bis heute täglich daran erinnert, doch ich war froh, dass der Spuk der Schmerzen endlich vorbei war. Gerne hätte ich die Schmerzen einfach in der Vergangenheit gelassen, doch mit Beginn der nächsten Episode traten die Schmerzen nicht mehr nur nachts, sondern auch am Tag auf. Jetzt hatte der Schmerz auch seinen festen Platz hinter meinem rechten Auge und schien nicht mehr aus dem Kiefer zu kommen. Ich nahm Schmerztabletten wie Smarties, fing an, mich zurückzuziehen. Nichts macht mehr Spaß, wenn man Kopfschmerzen hat. Die Schmerzschübe waren auch am Tage so intensiv, dass ich währenddessen zu nichts mehr in der Lage war. Probleme am Arbeitsplatz und im Privatleben nahmen zu. In meinem Kopf keimte die Idee von einem Tumor. Dieser monströse Schmerz musste doch einen Grund haben. Vor meinem geistigen Auge formte sich das Bild eines mindestens hühnereigroßen Fremdkörpers in meinem Kopf. Eine Magnetresonanztomographie, MRT, ergab jedoch keinen Befund. Auch hier hatte keiner der Ärzte eine Idee, was mir fehlen könnte. Sämtliche Untersuchungen zeigten immer nur eins: ich bin gesund. Das änderte aber nichts daran, dass ich immer und immer wieder diese Schmerzen hatte, die mich in den Wahnsinn trieben. Ich redete mir ein, es tut nur weh. Bring mich nicht um, es tut nur weh. Diese Einstellung half mir tatsächlich ein wenig weiter, jedoch nicht viel. Heute weiß ich, dass diese Einstellung durchaus sinnvoll war und als kognitive Verhaltenstherapie bezeichnet werden kann. Mit jedem Tag, an dem ich diese Schmerzen ertragen musste, wusste ich weniger, wofür und warum ich überhaupt lebe. Der Tod wurde mehr und mehr zu einer sinnvollen Alternative. Ganz praktisch litten Arbeit und Privatleben. Ich war irgendwann wieder Single und dazu arbeitslos. Damit beginnt für einige Zeit ein Kreislauf. In der Schmerzepisode bricht jede Motivation zusammen. Der Cluster bringt mich aus, zerschmettert mich an der Wand. Wenn ich in Scherben am Boden liege, zieht er sich zurück. Es fällt von Mal zu Mal schwerer, sich danach in ein normales Leben zu retten. Den eigenen Scherbenhaufen wieder zusammenzufegen und sich zu organisieren. Ganz banal das eigene Leben zu sichern. So euphorische Dinge wie Lebensqualität und Lebensmut blieben mir jedoch fern. Ich lebte nicht mehr, ich existierte nur noch. Ende 2004 steckte ich wieder tief in einer Schmerzepisode, habe erneut jeglichen Antrieb verloren und blicke nur noch auf ein zerschmettertes Leben zurück. Doch jetzt führen ein paar einfache und kleine Dinge zu tiefgreifenden Veränderungen. In der ersten oder zweiten Dezemberwoche sitze ich nachts vor meinem Computer und frage das Internet. Was ist, wenn ich durch ständige Kopfschmerzen arbeitsunfähig wäre? Konkret gebe ich die Suchbegriffe Kopfschmerzen und arbeitsunfähig ein. Was ich auf diese Anfrage hin zu lesen bekomme, ist, hätte mich das Orakel von Delphi höchstpersönlich besucht. Das resultierende Stichwort ist Clusterkopfschmerz und neben ein paar Seiten mit privaten Schilderungen gibt es Seiten von Kliniken, auf denen die Definition und Beschreibung nachzulesen ist. Die größte Fülle von Informationen findet sich auf clusterkopf.de, den Webseiten der CSG e.V., des Bundesverbandes der Selbsthilfegruppe für an Clusterkopfschmerz Erkrankte und deren Angehörige, die er sich in voller Nelle Nummer halt lenkt. In all den Geschichten, Berichten von Betroffenen und den Forenbeiträgen, die ich in dieser Nacht lese, finde ich viel von dem wieder, was ich in den letzten Jahren selbst erfahren musste. Plötzlich war ich sicher, wenigstens einen Namen für meinen bis dahin unsichtbaren und übermächtigen Gegner gefunden zu haben. Es gibt nicht viele Selbsthilfegruppen im Bundesgebiet, glücklicherweise wohne ich aber in einem Ballungsraum. In der Nachbarstadt trifft sich tatsächlich eine Selbsthilfegruppe. Das nächste Treffen ist sogar in wenigen Tagen. Mit dem frisch erworbenen Wissen finde ich dank der Ärzteliste auf den Infoseiten auch endlich einen Arzt, der mir hoffentlich helfen kann. Gierig erfahre ich, dass es Medikamente gibt, die Linderung verschaffen können. Diese Information ist für mich wie Regen in der Wüste. Bei dem darauffolgenden Besuch der Selbsthilfegruppe erhalte ich weitere Bestätigung, dass meine Vermutung richtig ist. 2 Tage später sitze ich bei der ausgewählten Ärztin und in wenigen Minuten ist alles klar. Das Leiden der letzten 5 Jahre ist in eine Diagnose gepresst. Clusterkopfschmerz. Bewaffnet mit Rezepten für Immigranen und Sauerstoff mache ich mich auf den Heimweg. Jetzt hatte ich erst einmal Waffen gegen meinen Gegner, der wenige Tage zuvor noch nicht mal einen Namen hatte. Damit lassen wir das als Einstimmung stehen. Und ich gebe dann mitten im Spiel ab.
Ich hoffe, Sie verstehen mich auch alle, wenn...
Wir haben, Herr Häusler und ich, dann doch noch ein paar mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir nur aus Recklinghausen stammen. Auf eine werde ich gleich auch noch kommen.
Was wir allerdings nicht wussten. Also wir haben uns erst viel später kennengelernt, als schon alles geklärt war. Das ist sehr witzig, dass jemand kompetent ist, quasi um die Ecke geboren ist, da groß geworden ist, da Ausbildung gemacht hat und hat trotzdem hier gefunden.
Genau, und unsere Lebensradien sich wahrscheinlich kaum mehr als 10 Kilometer getrennt hatten in den letzten, also zumindest bei mir 40 Jahren. Kopfschmerzen von der Volkskrankheit zu den Neurowissenschaften, das war der Arbeitstitel, als wir miteinander gesprochen hatten, die Frau Heiler und ich. Das ist so ein bisschen anders geworden, nachdem ich auch dann jetzt mehr Kontakt mit Herrn Häusler hatte. Und es soll so ein buntes Potpourri sein. Was hat man sich so früher vorgestellt und was gibt es aktuell für Vorstellungen? Wo kommen Kopfschmerzen letztendlich her? Und das ist auch das, was wir bei uns in den Sprechstunden oder in den Therapieprogrammen einsetzen, Information zu übermitteln, um einfach eben auch Verständnis zu haben, warum wirkt was oder warum passiert etwas mit mir, um diese große schwarze Box ein bisschen zu lüften, den Patienten mehr Sicherheit zu geben. Und ein Beispiel, das hat Herr Häusler auch wirklich, das ist auch das, was wir immer ganz häufig in der Sprechstunde hören, irgendwo ein Stückchen Sicherheit zu bekommen. Und wenn es eben etwas ist, worauf ich mich mehr oder weniger verlassen kann, in einer Akuttherapie oder in einer Akutsituation eine sinnvolle Therapie durchzuführen, die notwendig ist, oder einfach auch dafür genug Rezepte zu haben. Es gibt sicherlich ein paar Patienten hier im Raum, ich kenne ein paar auch aus der Sprechstunde oder aus der Selbsthilfegruppe, wo allein das Problem ist, wie komme ich häufig genug an meine Medikation dran? Da gibt es Regularien von den kassenärztlichen Vereinigungen, von den Krankenkassen, die einem das Leben relativ schwer machen. Und allein sowas, wo wir noch gar nicht richtig über, was kann man denn langfristig planen, denken, machen, handeln, sprechen. Allein sowas ist für Patienten mit Cluster-Kopfschmerzen manchmal schon entscheidend, Ruhe und Sicherheit zu bekommen. Konzepte von Kopfschmerzen wollte ich zunächst vorstellen. Das eine hatten Sie ja schon gehört. Schmerz ist das, was der Mensch als solchen empfindet. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Das ist so die Sichtweise des ausgehenden 20., beginnenden 21. Jahrhunderts, eine sehr subjektive Sichtweise. Das ist vor vielen Jahren etwas anders gewesen. Und Menschen haben ja immer die Idee, wenn eine Krankheit auftritt, dann muss es irgendeine Kausalität geben. Mit Kausalitätsbedürfnis müssen Gründe gesucht werden, Gründe müssen abgestellt werden und daraus entwickeln sich dann Therapien. Mittlerweile nennen wir das mechanismenbasierte Therapie. Da gibt es ganz tolle Konzepte in anderen Schmerzbereichen. Guckt man mal zurück, gab es Theorien, die noch gar nicht bekannt waren. Als Konzept wurde gesagt, Götter können helfen und die Therapie war die Götteranbetung. Manchmal sind wir heute auch noch so weit. Das war so im Mittelmeerraum so vor 2.500, 3.000 Jahren begonnen. Etwas weiter westlich Richtung Mittelamerika gab es dann auch schon die Ideen, da wohnt ein böser Geist im Kopf. Die Therapie wäre, der Geist muss herausgelassen worden. Und dann sind damals schon tatsächlich solche Instrumente entwickelt worden, mit denen man dann eben Löcher in den Kopf hineingeschabt hat. Das hat manchmal Sinn gemacht, wenn es dort Blutung gab. Und wir kennen alte Berichte tatsächlich auch von Behandlung von Blutergüssen unterhalb des Schädels, die damit tatsächlich auch geheilt wurden. Aber für primäre Kopfschmerzen, die aus sich bedingt sind, ist das sicherlich nicht sinnvoll gewesen. Es ist halt das Dilemma gewesen, dass Schmerz halt zugeordnet werden musste. Wenn zwei Säugetiere sich gegenüberstehen, das gibt es heute auch noch, sich gegenseitig einen auf die Mappe geben, schmerzt das und es gibt einen Grund und man kann es nachvollziehen. Die Integrität des Körpers ist nicht oder ist gefährdet, das schmerzt und während Kopfschmerzen findet man keine Ursache und das führt halt zu manch abstrusen Dingen, die wir heute eben auch tatsächlich in anderer Form finden. Die sind dann zwar nicht so schädlich, aber häufig für den Geldbeutel schädlich. Einteilung von Kopfschmerzen, auch nur ganz kursorisch die wichtigsten vier. Und zwar sind das Spannungskopfschmerzen, Migräne, der Clusterkopfschmerz, weil es ja heute um Clusterkopfschmerz geht und wichtig deshalb, weil es die häufigste der seltenen Erkrankungen ist. In Bochum muss es ungefähr zwischen 200 und 250 Patienten geben, von denen wahrscheinlich mehr als 3/4 nicht richtig diagnostiziert sind, sodass man sich vorstellen kann, wie viel haben wir denn eigentlich. Und wenn man versucht, sich das irgendwie so ein bisschen zu erinnern, eigentlich müsste jeder von Ihnen, beziehungsweise 2 von 3 von Ihnen irgendwann schon mal einen Spannungskopfschmerz gehabt haben. Bei der Erkrankung der Migräne muss es regelmäßig den Zahlen nach jeder 6. sein. Das könnte man fast abzählen. Migräne, da kommen wir später noch drauf, tritt eigentlich viel häufiger auf. Und wenn man vergleicht, ist es zum einen, wenn man den Clusterkopfschmerz sich anschaut, das sind sehr typische Attacken, jede Attacke oder laufen relativ ähnlich zueinander ab. Während die Spannungskopfschmerzattacken, das sehen Sie schon hier an der Höhe, die Schmerzintensität, also die Stärke, der auf dieser Skala von 0 bis 10 angibt. Bei den Migränen ist das ähnlich. Der Spannungskopfschmerz kann hinten im Nacken, in der Stirn beidseits auftreten, während die Migräne einseitig oder beidseitig auftritt, über einen Tag bis hin zu 3 Tagen andauern kann. Und ein klassisches Charakteristikum, auch eben jetzt nicht nur hochneurowissenschaftlich, sondern auch so als mit nach Hause nehmen Botschaft, ist: Migränepatienten legen sich lieber hin. Die brauchen Ruhe. Warum das so ist, kommen wir irgendwann nochmal hin. Und wenn Sie einen Kopfschmerz haben, wo Sie das Gefühl haben, ach nee, so richtig stark ist er nicht, aber wenn ich hier in die 5. oder 6. Etage hochlaufe, wie wir es vorhin leider gemacht haben, weil wir vergessen haben, in welcher Etage es stattgefunden hat, dann ist das, ist das eine Migräne, wenn dieser Kopfschmerz zunimmt. Dem Spannungskopfschmerz ist das egal. Spannungskopfschmerzpatienten haben auch selten Arbeitsunfähigkeitstage. Das geht mehr so in den Bereich Clusterkopfschmerz auf jeden Fall, weil die Nächte durchbrochen sind, oder Migränepatienten, weil die gar nicht aufstehen wollen in den stärkeren Attacken. Wichtig, und darauf möchte ich auch nochmal hinweisen, ist auch ein häufiger Kopfschmerz, weil er 2-3% der Bevölkerung tatsächlich betrifft. Das ist der sogenannte Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Kann man ganz knapp zusammenfassen. Schreiben Sie die Kopfschmerzen selber auf oder wenn Sie von Bekannten, Freunden, Verwandten sowas sehen. Wenn Sie an mehr als 15 Tagen hier im Monat irgendeine Form der Medikamenteneinnahme haben, deshalb lassen wir uns auch immer die Medikamenteneinnahme mit aufschreiben, dann ist es ein Übergebrauchskopfschmerz höchstwahrscheinlich. Aber das sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Und das ist gar nicht so selten. Allein dadurch, dass man zur Apotheke geht, sich eine Schachtel Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, Tomapyrin kauft und dann mehr als jeden zweiten Tag einnimmt, kommt es dazu, dass eine Migräne, die vielleicht ein oder drei oder viermal im Monat aufgetreten ist, auf einmal zum Schluss täglich auftreten kann. Migränekonzepte, das ist eine ganz heiße Diskussion. Ich wollte es eigentlich herunterbrechen auf einen wichtigen Begriff, mit dem man dann auch gut weiterarbeiten kann. Das ist das sensitive Gehirn. Ein Gehirn, das mehr oder weniger überempfindlich ist für Reize, die von außen auf dieses Gehirn eintreffen. Das können alle Möglichkeiten sein. Natürlich ist das zum Teil mit genetisch bedingt, nicht ursächlich, aber schon notwendig. Und dann gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die auf dieses, ja, sensitive, dieses überempfindliche Gehirn einwirken und dazu führen, dass es eine mehr oder weniger häufige Anzahl von Migräneattacken gibt. Das ist nicht die Ursache. Man muss mal ganz strikt unterscheiden, das ist immer auch ganz wichtig, wenn Sie in der Sprechstunde sind oder kommen wir wieder zurück zu dem schon seit Altertum bestehenden Kausalitätsbedürfnis, dann wird ein Kopfschmerztagebuch vorgelegt und gesagt, an dem Tag habe ich das gemacht, also habe ich am nächsten Tag die Migräne bekommen, an dem Tag habe ich das gemacht. Ist nicht so. Das ist viel zu hat zu viel Bedeutung in der Bevölkerung. Echte Auslöser sind relativ selten. Was wir als Auslöser oder als begünstigende Faktoren nennen, sogenannte Verhaltensfaktoren beispielsweise, Änderung von Tagesrhythmen, Belastung im Sozialsystem, beispielsweise dauerhaften Stress, Sie kennen die Situation vor einer Prüfung zu stehen beispielsweise oder eine Krankheit zu haben, vom Chef nicht gemobbt zu werden, ist ja auch so ein Lieblings- oder Modebegriff, sondern unter Druck gesetzt zu werden, ein krankes Kind in der Familie zu haben und dass man sich dauerhaft kümmern muss, Sorgen machen muss oder kranke Eltern, um die man sich beispielsweise mit einer Demenz kümmern muss, das sind Verhaltensfaktoren, das mag das sensitive Gehirn nicht. Das führt nicht zum Auslösen einer einzelnen Attacke, aber schaut man sich diese Karrieren an von Migränepatienten, dann steigt die Anzahl der Kopfschmerztage, die man immer gut im Kopfschmerztagebuch nachlesen kann, kontinuierlich oder sprunghaft an. Exogene Faktoren, Trigger, wären beispielsweise bestimmte Nahrungsmittel, das ist relativ selten. Und endogene Faktoren ist halt eben das, was viele Patientinnen beschreiben im Rahmen der Menstruation, im Rahmen des weiblichen Zyklus. Um die Menstruation herum werden Attacken ausgelöst oder auch die Idee, ja, wenn ich zu wenig esse, dann kommt es zu Migräneattacke. Das ist dann häufig eben Verschiebung im Bereich des Blutzuckers. Dafür steht das BZ. Das sensitive Gehirn kann man relativ einfach nachweisen, indem man das Gehirn halt mit einem physikalischen Reiz befrachtet. Hier sitzt jetzt ein gesunder Mensch und schaut auf einen Schachbrettmonitor. Da wechselt das Schachbrett von schwarz nach weiß und so weiter. Und es wird gleichzeitig ein EEG aufgenommen und man entwickelt bzw. kann dann ein sogenanntes visuell evoziertes Potenzial, also die Antwort auf diesen Sehstimulus im EEG evozieren, hervorrufen, der relativ konstant ist. Und schaut man sich das an, auf der linken Seite bei gesunden Kontrollen, das macht man 100 Mal, dann kriegt man eine diese Kurve und dann kann man das wiederholen. Da sieht man, vom Anfang bis zum Ende sind die Potenziale vergleichbar. Die kann man übereinander legen und die unterscheiden sich nicht. Bei den Migränepatienten ist das anders. Bei den Migränepatienten sehen Sie, dass mit zunehmender Dauer, mit zunehmender Befrachtung von einem einfachen physikalischen visuellen Reiz die Antwort im EEG größer wird. Was bedeutet, da kommt mehr Information ins Gehirn rein, als ein Beispiel dafür, dass das Migränegehirn ja im Bereich der Filterfunktion zur Aufnahme von Informationen tatsächlich Störungen hat. Das Ganze, hatte ich ja vorhin gesagt, hat genetische genetischen Grund oder genetische Risikofaktoren. Und da gibt es für mich eine der tatsächlich besten wissenschaftlichen Arbeiten, bahnbrechend Mitte der 70er Jahre begonnen, dass Kinder einsortiert wurden in zwei Gruppen, hyperreaktiv oder normalreaktiv. Und wie macht man das? Da gibt es so, für die, die von Ihnen mit meinem Kinderarzt waren oder in diesen U-Untersuchungen waren, da wird das Kind so auf den Unterarm gelegt, den Kopf auf den Rücken, also auf dem Rücken, den Kopf in der Hand, und dann kann man es relativ ruckartig beispielsweise nach unten sacken lassen, und es gibt dann so eine Art Reflex, Ausstrecken aller vier Extremitäten und wieder einsammeln, das nennt sich Mororeflex, dann gibt es so eine ganze Testbatterie, und anhand eines Scores, einer Einskalierung, die man da entwickelt, kann man beschreiben, handelt es sich um ein normoreaktives Kind, das da ganz entspannt sitzt, das ist unser gewesen vor ein paar Jahren, oder ein weniger entspanntes Kind, das dann als hyperreaktiv bezeichnet wird. Sind diese Kinder dann über tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, 10 Jahre waren es dann doch, über eine ganze Dekade nachuntersucht worden und verfolgt worden, und siehe da, die überaktiven oder überreagiblen Kinder hatten tatsächlich deutlich häufiger Migräne als die nicht- oder die normalreaktiven, 15%. Das ist in etwa die Häufigkeit, die wir in der allgemeinen Bevölkerung kennen, aber die zeigen schon, und es zeigt dann eben schon im Kleinkindalter oder im Säuglingsalter sind die Strukturen da, die dazu führen, dass es hinterher tatsächlich zu einer Migräne kommt. Ganz spannend auch noch 2, 3 Aspekte zur Migräneattacke. Migräne ist eben nicht nur Kopfschmerz, wie man hört. Das wäre diese Phase 4 bis 72 Stunden, sondern manche Patienten berichten vorher über eine gewisse Aurephase. Davor gibt es eine Prodromalphase, so eine Vorphase, und hinterher auch dann noch eine mehr oder weniger Erholungsphase. Was tritt da alles auf in diesem Zeitraum, der durchaus 2 Tage anhalten kann? Und das ist ganz spannend, eben nicht nur auf die Kopfschmerzen zu gucken, sondern auch zu gucken, was ist denn sonst noch dabei? Weil die Menschen, die Migränepatienten, nicht nur hiervon betroffen sind, sondern auch von diesen Vorahnungsvorphasen. Und das geht in den Bereich Stimmungsschwankungen. Wenn Sie beispielsweise Erzählungen von Paaren hören, wo dann der Partner oder die Partnerin sagt, ich weiß, sie kriegt morgen ihre Migräne. Ich frage mal, warum weißt du, wissen Sie das? Ich kann mich da nicht ausstehen. Ich bringe den Müll nicht runter, das vergesse ich häufiger, aber in den Tagen kriegt es nicht gebacken und kriegt es nicht kompensiert, oder er ist nicht, oder umgekehrt oder wie auch immer. Sowas, was Richtung Affektstörung geht. Eine andere Form wäre Kognition, also Denken, Gedankenabläufe, Rechnen beispielsweise, Rückholen von Gedächtnisinhalten. Wir hatten, als ich in Essen tätig war, ein Projekt mit der kaufmännischen Krankenkasse und ganz viele Mitarbeiter aus dem Einzelhandel, zu Zeiten, als noch nicht so diese Scannerkassen sich durchgesetzt hatten, und da gab es halt bei den Discountern eben diese 3-stellige Codenummer, die dann eingetippt wurden. Und wenn man dann Patienten befragt, wie ist das denn? Fällt Ihnen was am Tag vor der Migräne auf oder kurz vor der Migräne? Und einige Patienten dann tatsächlich berichten, die Rückerinnerung, dass das Glas Möhren oder was weiß ich, die Bananen, die Nummer 423 haben, das braucht deutlich länger als sonst. Und auch die Abfolge des Tippens ist verlängert. Also so eine psychomotorische Verlangsamung, Gedankeninhalts abrufen, Verlangsamung. Was man findet auch zusätzlich, sind Heißhungerattacken. Das sind die Geschichten von Patienten, die dann nachts tatsächlich zum Kühlschrank gehen. Eine Kollegin der Frau berichtete das letztens. Die geht dann zum Kühlschrank und nimmt dann irgendetwas zu sich, was es sonst nicht zu sich nimmt, und hat dann am nächsten Tag die Kopfschmerzen. Der Patient sitzt dann in der Sprechstunde und sagt, aber die Kopfschmerzen wären durch das ausgelöst, was ich in der Nacht esse. Gott sei Dank ist es nicht so. Es gibt viel weniger Trigger. Das ist das Thema Heißhunger. Ich habe ich habe auch Migräne, aber Gott sei Dank kein Heißhunger. Vor der Attacke gibt es dieses Heißhungergefühl, und dann gibt es das unschuldige Anschulden von irgendetwas, was dazu führt. Und wenn man dann eine ängstliche Persönlichkeit ist, die dann auch gerne was vermeidet, dann kommt es zu ganz viel Vermeidungsverhalten. Und das ist auch das, was man in Selbsthilfegruppen oder in Foren findet, wo es manchmal Auswüchse annimmt. Gut. Danke für den Hinweis. Wo es dann Auswüchse annimmt, dass ganz viele Dinge einfach vermieden werden. Der Kopfschmerz, das ist klar, sensorische Sensitivität in der maximalen Steigerung, alles zu laut, zu hell, am liebsten die Decke über den Kopf hinlegen, auch noch Erbrechen dabei. GI steht für gastrointestinale, also Magen-Darm-Symptome, Erbrechen, Durchfall, alles nicht so gut. Es wird alles von sich gegeben, und hinterher dann noch Erschöpfung und Erholungszustände, so als wenn man gerade eine Grippe hinter sich gebracht hätte. Man kann noch nicht so richtig körperlich, aber der Geist dreht schon wieder. Man überlegt, ach, gehe ich jetzt zur Arbeit oder bleibe ich noch zu Hause, erhole ich mich? Nee, ich gehe dann doch besser hin, trage mich dahin, aber so richtig läuft es noch nicht von der Hand. Die Migräne-Aura hatte ich gerade erwähnt. Was ist das? Das sind neurologische Reiz- oder Ausfallsymptome. Die Neurologie ist relativ simpel. Da ist etwas zu viel an körperlichen Funktionen oder zu wenig. Das können sein Sehstörungen, das wäre ein zu viel, dass man so im Gesichtsfeld helle Wahrnehmungen, flackernde Wahrnehmungen hat, die sogenannte fortifiziert sind oder Fortifikationen darstellen. Das kommt aus diesen alten Beschreibungen von Stadtmauern um Städte eben, die ähnlich ausschauen. Missempfindung, Kribbeln, Taubheit, Lähmungen und auch Sprachstörungen. Das ist relativ beeindruckend bei jüngeren Patienten, die das nur selten oder erstmalig dann haben, wo tatsächlich alle Symptome eines Schlaganfalls vorliegen können. Und die Patienten schon im Kernspin liegen, wir mit einer aufgezogenen Lysespritze davor stehen und gucken, wo ist der Infarkt oder hoffentlich nicht. Und der Patient dann den Arm, den Gelähmten oder die Patientin hebt und sagt, geben Sie mir etwas gegen die Kopfschmerzen. Und wir dann ganz tatsächlich auch entspannt sind, dass es nur die erste Aura mit der Migräne war und kein Schlaganfall, was man ja nie ausschließen kann. Wie schaut so eine Migräne-Aura aus? Das ist jetzt ein Gesichtsfeld. Praktischerweise habe ich das von der Website der Mayo-Klinik geklaut, aber es ist zufälligerweise auch noch ein Artikel aus meiner alten Klinik, der dafür herrührt. Also die Welt ist klein. Und was Sie eben sehen, ist leider etwas ruckelig, dieses Video, ist dieser Punkt. Es ist ein heller Eindruck, eine Veränderung des Gesichtsfeldes, und was man so erkennen kann, ist, dass es so gezackt ist und allmählich größer wird. Das kann über das Gesichtsfeld wandern, oder nicht kann, sondern tut es auch meistens auch, vergrößert sich. Und jetzt sehen wir einmal gleich den Arm, der da gehoben wird, wie so das aussieht. Und das wäre so etwas, was man eine sogenannte visuelle Aura nennt. Gibt es jemanden hier im Raum, der sich outet, wenn ich frage, gibt es jemanden, der visuelle Auren hat? Da, eine gibt es. Schaut es ähnlich aus, oder?
Aber ohne Schmerzen.
Ja, also so in etwa muss man sich es vorstellen. Kann auch sehr belastend sein, wenn es häufig auftritt. Das stoppen wir mal. Genau. Und wer hat es entdeckt? Kein Schweizer, sondern ein Brasilianer. Herr Leao, 1944, allerdings nicht in Brasilien, sondern als Student bzw. Postdoc, wird man das heute nennen, an der Ostküste in den Vereinigten Staaten, der selber eine visuelle Aura hat. Und das Spannende war, dass er hier, nur einmal einen Eindruck zu haben, dass er hier an Nervenzellen bei Ratten Ableitung vorgenommen hat, die elektrische Aktivität angeschaut hat und gerade eben eine Depolarisation gefunden hat, also eine Veränderung der Spannung über die Zelle über einen sehr langen Zeitraum. Das sind hier Minuten, das ging über mehrere Minuten. Das ist das, was dann eben dazu führte, weil sich es auch ausbreitet, dass es eine sogenannte sich ausbreitende Depolarisationswelle oder Spreading Depression genannt wurde, was aber viel spannender bei ihm war, dass er seine visuellen Auren, da habe ich leider keine ordentliche Visualisierung gefunden, aufgemalt hat und über Verrechnungen von Blickrichtung, Blickwinkel, Darstellung auf der Netzhaut und Darstellung hinterher im Hinterhauptslappen, wo eben visuelle Eindrücke wahrgenommen werden und verarbeitet werden im Gehirn, tatsächlich die Geschwindigkeit berechnet hat. Und das hat tatsächlich mehr als 50 Jahre gedauert, sowas dann auch nachzuweisen. Das sind jetzt verschiedene Regionen von Nervenzellen, also das ist jetzt mal hier zwischen zwei Elektrodenpositionen benannt, und was man eben sieht, in einem Minutenzeitraum wird die normale Aktivität unterdrückt. Die Zellen bewegen sich in eine Art Schlaf hinein, um dann hinterher auch wieder nach mehreren Minuten zur normalen Aktivität zurückzukehren. Das Ganze kann man auch, und Herr Katria, das ist jemand, der ganz viel in Boston forscht, auch wieder mit einem visuellen Paradigma in der funktionellen Kernspintomographie. Es ist eine Teilmenge. Also es können visuelle Auren sein, es können sensible Auren sein, dass Sie Wahrnehmung von Kribbeln im Arm spüren oder im Bein oder im Gesicht. Sie können Lähmungserscheinungen haben, dass eine Halbseite gelähmt ist oder Sprachstörung. Und die visuellen Auren ist, danke für den Hinweis, eine Möglichkeit, eine Aura.
Könnte man hier kategorisieren? Also ich habe mich Teil gefragt, wie sehen wir unseren Scanner aus?
Kommen wir jetzt hin. Genau. Eben, Michael Trier hat diese visuellen Augen dann eben auch in den Scanner gelegt, ein visuelles Paradigma durchgeführt. Und was man dann eben sieht, wenn man das erste Bild anschaut, ist die Aktivierung des Hinterhaupts. Also das ist ein Längsschnitt, so, also wenn ich jetzt hier so aufgeschnitten werden würde, in die Richtung schaue, dann ist das Gehirn hier in der Mitte geteilt. Hier ist vorne, hier ist hinten. Also ich schaue praktisch hier auf meinen rechten Hinterhauptflappen in dieser visuellen Stimulation und das aktiviert dann. Das ist so ein ganz klassisches Aktivierungsparadigma im Scanner, das auch Anfang der Mitte der 90er Jahre in der funktionellen Bildgebung auch mit als erstes entwickelt wurde. Und man kann dann eben schauen, wie ist es bei den Patienten, die in die Aura hineinkommen. Man kann das bei Migränepatienten eine Migräneattacke auslösen, dadurch, dass man den, früher hat man den Nitroglycerin gegeben, gefäßerweiterndes Medikament. Das führt halt zu ungewöhnlichen Wahrnehmungen. Es gibt so einen Flash und solche Dinge, also so Bluthoch, also der Druck kann trotzdem ansteigen, das Gefühl im Gesicht ist nicht so gut, eine Gesichtsrötung. Was man mittlerweile macht, ist, dass man den Patienten Viagra-ähnliches Präparat gibt, um Migräneattacken auszulösen. Das ist auch ganz witzig, da setzt man dann drei in den Vorraum, die kriegen ihre Pille und einer davon oder eine davon bekommt dann eben eine Migräneattacke, die, wenn sie mit Auren eingeleitet wird, dann auch mit einer Aura eingeleitet wird. Und eben das, was man als Aura-Phänomen sieht, ist, dass diese Aktivität mehr oder weniger von hinten beginnend reduziert wird. Ja, ich nehme das Mikro. Was? Ach so. So, geht das jetzt besser mit der Lautstärke? Gut. Was eben durch die Aura entsteht, ist diese Veränderung oder die Reduktion des Metabolismus, also der Aktivität im Bereich des Hinterhauptes. Und das erkennt man hier relativ schön, dass in dem sehr aktiven Bereich, dieser kleine, weniger aktive Bereich, sich über die Zeit ausbreitet. Das ist eben der Patient oder der Proband im Scanner im Abstand von 32 Sekunden ist jedes einzelne Bild aufgenommen. Wenn man das rechnerisch nochmal ausrechnet, ist es eben so, dass hier das normale Scannersignal durch die Induktion vermindert wird und auch eben unter das normale Nullniveau geht und sowas natürlich auch spontan entstehen kann. Was sich eben dann, und diese Ausbreitungsgeschwindigkeit entspricht tatsächlich der gleichen Geschwindigkeit, die Herr Leao tatsächlich Mitte der 40er Jahre schon beschrieben hat, was eigentlich sehr beeindruckend ist. Wie kommt es dann aber letztendlich was passiert in der Migräneattacke selber? Es gibt ein Schmerznetzwerk im Gehirn und wann immer Sie Schmerzen haben oder wir Schmerzen haben oder Menschen in Schmerzsituationen untersuchen, sei es, dass wir Strom oder Hitze oder irgendetwas auf die Haut geben, entsteht ein Netzwerk von verschiedenen Strukturen. Hier vorne im Frontallappen, wir finden hier etwas in der Mitte des Gehirns, wir finden im Thalamus, in den sogenannten Basalgang, in den Umschaltstellen, finden wir Aktivierung und wir finden auch im Kleinen Aktivierung. Dieses Netzwerk brauchen wir, um Schmerz wahrzunehmen, um Schmerz zu verarbeiten. Bei Migränepatienten entsteht noch etwas anderes, und zwar relativ konstant nachgewiesen in den letzten Jahrzehnten. Mitten im Hirnstamm finden Sie auf der Seite der stärkeren Schmerzaktivität eine zusätzliche Aktivität. Und das ist halt das, was man letztendlich als Migränegenerator bezeichnet hat. Und hier muss man sich in etwa vorstellen, das ist einer der Hauptgründe, warum es zur Migräneattacke kommt. Wie muss man sich das also vorstellen? Wir haben ein System von Weiterleitung von sensiblen Qualitäten, sei es, dass es Schmerz ist, sei es, dass es Berührung ist. Wenn ich mich jetzt hier beispielsweise oder Sie sich berühren an der Stirn, wird das über diesen sogenannten Trigeminusnerv in den Hirnstamm hineingeleitet. Es wird dort umgeschaltet in Mittelhirn, Zwischenhirnregion, den sogenannten Thalamus, und geht dann eben hoch zur Hirnrinde und wird dann bewusst in der Hirnrinde im Bereich des Kortex, kann ich wahrnehmen, wie fest habe ich gedrückt, hat es sich bewegt, ist es unangenehm, muss ich darauf reagieren. Was wir auch haben, das sind an mehreren Systemen, nicht im Großhirn, sondern im Zwischenhirn, Systeme, die die Schmerzweiterleitung in diesem zentralen Trigeminusanteil modulieren, meistens erhemmen. Und was man eben weiß mittlerweile bei der Migräne und beim Clusterkopfschmerz ist es ähnlich. Es kommt zu einer Verminderung dieser Hemmung. Und wozu das führt, ist jetzt der nächste Schritt, dass in der Verminderung der Hemmung der zentrale Anteil des Trigeminusnerves überempfindlich wird und einen nicht wahrgenommenen Schmerz weiter nach oben schickt. Es kommt quasi, ohne dass ein äußerer Reiz ist, kommt es zu einer Schmerzreaktion. Diese Überempfindlichkeit kann man sich ganz gut auch vorstellen, wenn Sie jetzt an den Sommer denken und sich einen Sonnenbrand zuführen. Und was beim Sonnenbrand entsteht, ist der sogenannte Begriff der Allodynie. Ein Fremdreiz führt zu Schmerz. Wenn Sie sich über die betroffene Hautstelle dann streichen, ist das unangenehm. Und so ähnlich ist es eben auch bei der Migräne und beim Clusterkopfschmerz zu sehen, nur dass es noch nicht mal mehr einen Reiz gibt, sondern allein die Weiterleitung von diesen Impulsen führt dazu, dass es unangenehm ist. Zusätzlich gibt es dann noch etwas im Bereich der Gefäße, im Bereich der Hirnhaut, dass es dort zu Entzündungsreaktionen kommt und das Ganze, diese Entzündungsreaktion auch wieder wahrgenommen wird, den Trigeminusnerv auch oder Äste des Trigeminusnerves, der überall im Kopf verteilt ist, nochmal zusätzlich reizen und sich hier so eine Schaukel aufschaukelt, so eine Schleife aufschaukelt, die man auch wahrnehmen kann, wenn Sie beispielsweise Migränepatienten befragen, was macht der Schmerz, wenn Sie sich bewegen? Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Es pocht dann mehr, sagt der Patient. Und diese Bewegung führt eben dazu, dass Blutfluss oder eine Weitstellung der Gefäße erfolgt. Und diese Wahrnehmung der Weitstellung und diese Wahrnehmung des Blutflusses ist eben auch ein Teil, dass der Trigeminusanteil so sensitiv ist, dass diese normale Gefäßweitenermittlung, die automatisch stattfindet, auch auf einmal schmerzhaft empfunden wird. So. Daraus ergeben sich verschiedene Therapieansätze, dass man überall eingreifen kann, da möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber Medikamente wirken zum Beispiel hier, wenn man sogenannte spezielle Migränepräparate nimmt, die Entzündungsreaktion, da wirken die klassischen Schmerzmittel drauf, Entzündungshemmer, Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin beispielsweise. Man kann sich auch überlegen, moduliert man den Trigeminusnerven oder einen anderen Nerv, der da auch einstrahlt, aber da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt kommen wir zum Clusterkopfschmerz, den ich einfach mal als unverstanden oder weniger gut verstanden benennen möchte. Der Clusterkopfschmerz ist ein Kopfschmerz aus dem Bereich der sogenannten trigeminoautonomen Kopfschmerzerkrankung. Da gibt es noch ganz andere. Und so wie Herr Häusler es gerade geschildert hat, ist es ein sehr starker Kopfschmerz, der, wie mit dem Messer beschrieben wird, hinter dem Auge vonstatten geht. Und er hat Begleitsymptome. Und zwar alles, was irgendwie auf das vegetative Nervensystem zurückzuführen ist. Wie schaut es aus mit der Gefäßregulation? Wie schaut es aus mit den Drüsenfunktionen? Das ist alles aktiv. Die Augen tränen, die Nase läuft, die Augen sind rot, es schwillt fürchterlich an. Und das sind halt diese sogenannten autonomen Symptome, die dazu beitreten. Und spannend ist beim Clusterkopfschmerz eine gewisse Rhythmizität oder auch eine Häufung in sogenannten Clustern. Cluster ist ja englisch Häufung. Und anhand der Attackendauer können dann verschiedene unterschieden werden. Was man sich merken kann, und das bringt diese Abbildung ganz gut, es ist ein rhythmischer Kopfschmerz, der überwiegend in der Nacht auftritt. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei Ihnen ist oder bei den anderen. Irgendwann tritt er mal nachts auf und am häufigsten bleibt. Das kann sich mit zunehmender Erkrankung auch ändern. Es muss auch nicht die Nacht sein. Aber was diese Patienten eben beschreiben, ist ein ganz distinkter Zeitpunkt. Der kann meinetwegen um 14 Uhr liegen und in der Episode gibt es um 14 Uhr immer eine Attacke. Oder die nächste folgt dann 2 Stunden später oder 1 Stunde nach dem Einschlafen. Das ist relativ spannend, das beschreiben keine anderen Patienten. Und das zweite rhythmische Phänomen ist, das ist hier mal aufgezeichnet, da hat ein Patient die Anzahl der Clusterattacken pro Monat über die Monate, über die Jahre aufgezeichnet. Und man sieht einen Häufigkeitsgipfel, irgendwann startet es im Februar und hört dann im Mai auf. Dann gibt es eine episodenfreie Bereich und dann gibt es die Episode im Herbst und das kann bei vielen Patienten relativ konstant sein, ist aber leider nicht bei allen Patienten so, die dann eben dann nicht mehr als episodisch, sondern als chronisch bezeichnet werden. Das kennen Sie schon. Das Einzige, was man noch ergänzen muss, ist eine Sache, die Aktivierung von Strukturen, die für diese autonomen Symptome zuständig sind und diese autonomen Symptome führen, werden über Kerngebiete des sogenannten Parasympathikus reguliert, die dann eben zu Tränen, Nasenlaufen, und den anderen Phänomenen führen. Aber was noch viel spannender ist, in dieser Wetterecke spielt sich dann wahrscheinlich noch was ganz anderes ab. Dass, wenn man sich nochmal grafisch das aufstellt, dass man hier im unteren Bereich die parasympathische, also die Aktivierung des vegetativen Nervensystems hat, die dazu führt, dass das sensibilisierte trigeminale System nochmal einen Touch wegkriegt. Das wird nochmal empfindlicher gestellt. Es gibt andere Schmerzen, da kennen wir es auch, dass von dem anderen Spieler des vegetativen Nervensystems Extremitätenschmerz auch nochmal verstärkt wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Begriff des Sudex-Syndroms oder CFS-Syndroms gehört hat. Das ist ein Extremitätenschmerz, der nach Frakturen oder nach Traum im Extremitätenbereich stattfinden oder auftreten kann. Es gibt Phantomschmerzen, die auch durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems aufrechterhalten werden. Und im Kopf finden wir das auch über diese Schleife. Parasympathikus verstärkt die Sensitivierung des trigeminalen Nervensystems. Das haben wir dann, konnte ich mir auch dann nochmal klauen, so als Video hier. Der parasympathische Ausfluss führt zu einer zusätzlichen Aktivierung des trigeminalen Systems. Und daraus ergeben sich vielleicht auch irgendwie neue Therapieansätze. Da wollte ich jetzt hinkommen. Ganz kurz, bevor wir dahin kommen, neue Therapieansätze sind immer schwierig. Warum brauchen wir neue Therapieansätze? Wenn man sich jetzt anschaut, und das kann man bei jedem Patienten ansetzen, das Bild, wie schaut es mit der Betroffenheit aus über die Zeit, da haben wir eine zunehmende Betroffenheit oder zunehmende funktionelle Einschränkung, irgendwann kommt zur Diagnose, ergreifen der Maßnahmen, wenn der Patient Pech hat, geht es eben nicht zurück bis auf den Nullbereich, sondern es bleibt irgendwo eine Form des weiteren Betroffenseins, des mit sich Schleppens durchs Leben. Das kann genauso gut bei Rheuma sein, dieses Bild, aber es ist der Klassiker einer chronischen Erkrankung. Man kann entweder die Diagnose beschleunigen, dass die Ausmaße der Schädigung, der Schwere der Erkrankung reduziert wird, oder man kann einen Paradigmenwechsel, einen Therapiewechsel einsetzen. Und darauf wollte ich ein Beispiel jetzt zeigen. Das Problem ist, sie kommen mit den neuen Sachen nie gut an. Das ist immer eine lange Geschichte, bis man Patienten oder Menschen von etwas Neues überzeugt, was vielleicht noch gar nicht so richtig realistisch erscheint. Und das wäre die Elektrostimulation. Wir hatten ja vorhin gesagt, dieser parasympathische Ausfluss aktiviert das überaktive System nochmal zusätzlich, und da wäre doch die Möglichkeit, hier dieses parasympathische System zu reduzieren in seiner Funktion. Das wurde auch gemacht. Die aktuell empfohlene Methode wird jetzt links dargestellt. Es wird eine Elektrode über einen kleinen Neurostimulator hineingesetzt und an eine dieser Umschaltstellen gelegt, und wie das dann funktioniert, ist im nächsten Video zu sehen. So, auf der rechten Seite. Von extern wird dann ein Stimulator angesetzt. Das ist so ähnlich wie beim Aufladen der Batterie der elektrischen Zahnbürste über einen Induktionsstrom. Wird dann hier über die Elektroden diese Umschaltstelle in ihrer Funktion gedrosselt, gehemmt. Die Weiterleitung nach peripher wird reduziert. Und was tatsächlich passiert oder was berichtet wird, dass Patienten mit einer Cluster-Kopfschmerzattacke, die bis dahin als therapierefraktär galten, zum Teil diese Attacken beenden können, ohne dass sie ein Medikament einnehmen. Als ein Beispiel eines Paradigmenwechsels. Das Spannende bei dieser sogenannten SPG-Stimulation, also sphenopalatines Ganglion, ist, dass sie neben der akuten Attackenbehandlung auch noch eine vorbeugende Wirkung hat. Leider nicht bei allem. So dass man sich dann zwei Gruppen angeschaut hat. Diese roten Punkte, das sind die Nicht-Antworter, und die grünen, das sind die Patienten, die auf die Attacken in der Attackenhäufigkeit angesprochen haben. Das war vor der Implantation, zu Beginn der Stimulation, und nach einem Zeitraum von 6 Monaten sieht man, dass bei den Patienten, die ansprechen, die Attackenzahl pro Woche von knapp 11-12 runtergegangen ist, bis in den Bereich 1-2-3. Das ist schon relativ beeindruckend für Patienten, die bis dahin als komplett austherapiert galten. Neben neuen Elektrostimulationsverfahren gibt es natürlich auch neue Substanzen. Und ganz kurz zum Mechanismen von Medikamenten am Beispiel der Migräne und des Clusterkopfschmerzes. Hier haben wir wieder den zentralen Trigeminusanteil. vergrößert eben die Ansteuerung der Hirnhautgefäße und das nochmal vergrößert als sogenannte Synapse, Übertragungsweg zwischen Nervenzellen oder Nervenzellen und anderen Zellen. Und was es eben für Möglichkeiten gibt, ist, dass man versucht, Substanzen gar nicht rauskommen zu lassen aus der Nervenzelle. Das geschieht über spezielle Migränemedikamente, sogenannte Triptane, die eigentlich gut etabliert sind seit 20 Jahren, aber die helfen auch nicht jedem Patienten oder haben auch Nebenwirkungen, die tolerabel sind beispielsweise. Was man dann eben versuchen kann, ist, dass man die Andockstellen über sogenannte Antagonisten blocken kann. Wurde probiert in Studien, ist leider nicht sicher genug. Was zurzeit aktuell untersucht wird, sind sogenannte Antikörper gegen verschiedene dieser Moleküle, die da rauskommen. Ein Zielmolekül ist dieses sogenannte CGRP, das in der Migräne einen ganz tollen Stellenwert hat oder einen ganz hohen Stellenwert hat. Und es gibt halt eben diesen Wirkstoff, das CGRP, das auf den Rezeptor trifft und dann eine Wirkung entfaltet. Was man machen kann ist, oder was zurzeit in klinischen Studien untersucht wird, dass man einen Antikörper dem Patienten zuführt, über eine Injektion beispielsweise, das ist gar nicht mehr eine Tablette, diesen Wirkstoff abfängt und er gar keine Funktion mehr haben kann. Das ist eigentlich eine Revolution, das ist auch ganz spannend und es gab jetzt vor wenigen Monaten die erste Veröffentlichung, dass wie eine einmalige intravenöse Injektion dieses Medikamentes wirkt auf die Anzahl der Migränetage 4 Wochen nach der Injektion. Also Woche 5 bis 8 wurde verglichen mit der Vorphase. Und das ist eben die Substanz, die hier eingesetzt wurde. Das ist der Placebo-Effekt. Fangen wir mit dem linken Bereich an. Das ist die Anzahl der Kopfschmerztage vor der Injektion und im Zeitraum 5 bis 8 Wochen nach der Injektion. Das schaut schon mal relativ beeindruckend aus, dass man sagt, na gut, das geht von 8,5 auf 2,8 Tage, das ist ja fast eine Drittelung, da wären viele Menschen dankbar. Schaut man sich die Placebo-Gruppe an, keiner wusste, was er bekommt in der Studie, weder Patient noch Behandler, relativiert sich das. Das ist eine hochinvasive Maßnahme. Ein Antikörper ist ein Medikament, das durchaus ein ganz anderes Potenzial an Nebenwirkungen haben kann und viele sagen, oh, kann man das überhaupt bei Migräne einsetzen? Da ist das schon sehr beeindruckend. Sodass man letztendlich gucken muss, das ist ein toller Effekt, das ist ein Effekt, der Placebo-Effekt, der durchaus irgendwann auch nachlassen kann. Und wie schaut es letztendlich aus mit den Nebenwirkungen? Also dass man neben Elektrostimulation durchaus auch neue Verfahren hat, Kopfschmerzpatienten chronisch oder schwer chronisch betroffene Migränepatienten weiter zu helfen. Und da komme ich dann zum vorletzten Block, Thema Placebo. Und das ist spannend. Das ist ein Scheinarzneimittel, das keine spezifische Wirkung hat. So findet man es in den Lehrbüchern, in den Lehrmeinungen. Wenn man sich anschaut, für die Kinder von ihnen haben, die fallen um oder die stürzen, dann ist das Knie aufgeschlagen, dann pustet man, dann macht man Ei. Das ist irgendeine Form der Zuwendung. Das ist noch nicht mal ein Placebo, aber das Placebo wirkt auch. Ich will Sie nicht mit zu viel Zahlen oder Abbildung nerven, aber vielleicht mal hineinversetzen, zu versuchen, wie ein Schmerzmedikament untersucht wird. Und zwar gibt es 2 Phasen, immer eine Doppelblinde, keiner weiß, was er kriegt, und eine offene, da wissen alle, was sie bekommen. Und was man eben untersucht hat, hier finden Interventionen statt über den Bereich der verschiedenen Studienwochen und man misst die Veränderung der Kopfschmerztage in der Gruppe, die ein Placebo bekommt, das ist der graue Bereich, und in der Gruppe, die das echte Medikament bekommt. Und was beeindruckend ist, so wie gerade auch vorhin, die Placebo-Gruppe wirkt, bleibt aber irgendwo stehen und die Währunggruppe hat eigentlich noch in dieser Studie eine zunehmende Wirksamkeit, während die Placebo-Gruppe irgendwann entweder aufsteigt oder gleich steigt. Und da sowas durch Ethikkommission genehmigt werden muss, nennt man sowas immer so ein Wartegruppendesign und alle Patienten sollen ja hinterher einen Vorteil haben und die kriegen dann auch das Placebo und die Kurven nähern sich an. Sodass man 2 Dinge hat, den Placebo-Effekt, die Medikamentennebenwirkung, die gar nicht so beeindruckend ist, wenn man den Placebo-Effekt abzieht, und den man dann als therapeutischen Gewinn bezeichnet. Wenn man noch etwas weiter geht und fragt, woran liegt denn das, so ein Placebo-Effekt? Hat das was mit Erwartung zu tun? Mir wird geholfen, also muss es helfen. Dann ist es tatsächlich auch so. Da gibt es eine Untersuchung von Frau Binge, die jetzt in Essen sitzt, dass jungen Medizinstudenten mit einem Hitzereiz, einem Schmerzreiz, der gar nicht so eine geringe Schmerzstärke hat, von 6 bis 7 auf der Skala 0 bis 10, ist das mindestens mittelschwer appliziert worden auf der linken Hand. Und den Patienten wurde ein Opiat gegeben, intravenös, und man hat dann geguckt, wie verändert sich die Schmerzwahrnehmung. Allerdings wurde das ein bisschen geschickter gemacht, dass man dem Patienten oder dem Probanden gesagt hat, ihr bekommt ein Medikament, das soll gegen den Schmerz wirken, also keine große Erwartung. Dann der zweite Arm, dem wurde gesagt, ihr kriegt das Beste, was überhaupt auf dem Markt verfügbar ist. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, Pech gehabt, ihr gehört zur Kontrollgruppe, ihr kriegt jetzt noch das Medikament, das den Schmerz verstärkt. Aber alle kriegen das Gleiche, wussten sie aber nicht. Gut, es kam genau das raus, was erwartet werden konnte. Die Angabe der Schmerzskala jeweils vor Beginn oder zu Beginn der Intervention, also Nachsetzen des Schmerzreizes, irgendwo zwischen 6 und 7. Was man eben sieht, nach der Medikamentengabe kommt es zu einer Reduktion, wenn keine Erwartung ist, die gar nicht so groß ist. Ich würde erwarten, wenn ich ein starkes Opiat bekomme, dann sollte der Schmerz ja fast weg sein. Der geht von 6,5 auf 5,8 runter. Allein die Aussage, ihr bekommt das Beste, was es gibt, obwohl es das Gleiche ist, führt dazu, dass es nicht ganz halbiert wird. Und zum Schluss die Aussage, es macht nichts, ihr seid in der Kontrollgruppe, ja, die löst den Opiateffekt in Null auf. Und wenn man sich dann noch die Menschen im Scanner anschaut, in der funktionellen Bildgebung, werden tatsächlich auch noch die Hirnareale aktiviert, die wir sonst auch zur Schmerzabwehr brauchen. Ganz zum Schluss noch Sinn und Unsinn von Kopfschmerzen. Letztendlich ist es ein Thema Kopfschmerz, das, wenn man es aus der Entwicklungsgeschichte herausnimmt, eher ein Negativ-Selektionskriterium ist. Es macht keinen Sinn, dass man sich zurückzieht, hinlegt, Kopfschmerzen ausbrütet als Migränepatient oder nachts geweckt wird und unruhig rumläuft als Cluster-Kopfschmerzpatient. Guckt man sich die alten Griechen oder liest man das bei den alten Griechen nach, sagt der Aeschylus, keiner außer den Göttern kann ohne Schmerz leben. Was lernen wir daraus? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kümmert sich nicht darum. Das sind diese sogenannten Stoiker, von der stoischen Ruhe bekannt. Die machen nichts. Ne? Das gehört dann eben dazu. Oder Schmerz reinigt und führt zu Hören. Das ist so das, was wir aus der abendländischen Kultur kennen. Das dann entweder dazu führt, dass mehr Wissen zu mehr Schmerz führt. Das ist so die fatalistische Richtung, wo dann eben auch nachzuvollziehen ist, da soll nicht so viel Grundlagenforschung gemacht werden. Oder das Thema Schmerz führt zu mehr Wissen. Das hat dann sowas, diese innere Reinigung, dieses Kathartische. Da sind wir wieder bei den Tragödien der alten Griechen. Letztendlich, wenn man zusammenfasst, für Migräne, welche Szenarien gibt es? Hat das überhaupt einen Vorteil, dass wir als Menschen Migräne haben? Es gibt keine Migräne bei anderen Tieren. Es gibt ein paar Tierstämme von Ratten und Mäusen, die Teile von Migräne haben können. Es gibt tatsächlich eine Affenart, die auch CGRP bildet. Aber wir sind letztendlich die einzigen Säugetiere. Und eine Idee wäre, das ist so eine Art Krankheitsverhalten, dem man sich ergeben muss, wenn der Schmerz nicht weiter beeinflussbar ist. Da gibt es auch ein paar Ideen für, warum Schmerz nicht beeinflussbar wahrgenommen wird. Man legt sich hin und erträgt das. Es hat sowas nicht Reinigendes, aber Beruhigung des inneren Milieus. Das sensitive Gehirn tritt da wieder ein und das Ganze wird runtergefahren. Es wird ausgebrochen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Schotten werden dicht gemacht, es wird leiser. Bettdecke über dem Kopf oder Fell in der Höhle über dem Kopf. Das könnte eine Möglichkeit sein. Wenn man nochmal überlegt, das sensitive Gehirn, hat das einen Vorteil? Ja, wenn ich irgendwie Dinge einatme oder zu mir führe, die dazu führen, dass ich eher versterbe. Jetzt nicht hier im 20., 21. Jahrhundert, sondern ganz früher. Also, dass Gefahren aus der Umwelt früher wahrgenommen werden, nimmt man das Thema Entwicklung von Entzündungsreaktionen im Bereich des zentralen Nervensystems. Da weiß man eben, dass diese Entzündungsreaktionen sehr schnell anspringen in diesen Gefäßen im Bereich der Hirnhaut. Das sehen wir häufig bei den Patienten, die einen Infekt haben oder das kennen sie selber, Kopfschmerzen bei Infekt. Das ist ein Zeichen dafür, ist ein Postulat, dass es da eine bessere Immunabwehr gibt. Die andere Möglichkeit, zusätzlich zu diskutieren, ist die tatsächlich auch leicht wahrnehmbare Zunahme der Migränehäufigkeit in der Bevölkerung eigentlich nur unserem Lebenswandel geschuldet? Ist das etwas Neues? Und es hat in den letzten 500, 600 Jahren noch keine richtige Selektion stattfinden können, weil die Anzahl der Generationen da nicht noch für ausreicht. Oder ist die Migräne so eine Art, nicht Kontrast, aber so eine Schieflage zwischen der Entwicklung des Großhirns und eben diesen basalen Hirnstrukturen im Hirnstamm. Das wäre auch zu überlegen und dass das eben der Preis dafür ist. Beim Cluster, das tut mir leid, da stehe ich hier und da gibt es nicht viel. Es hat keine Auswirkung. Das, was man höchstens postulieren kann, rein schon aus dem Verhalten, da wird vor irgendetwas weggelaufen, wird versucht, es loszuwerden, draufzukloppen, Unruhe zu haben. Das ist es aber höchstwahrscheinlich nicht. Und es soll nicht nur um die Patienten gehen, es soll auch noch mal um den Arzt gehen. Es gibt tatsächlich zwei Untersuchungen, die Migränehäufigkeit unter verschiedenen Facharztgruppen untersucht haben, aufgeteilt schön in Orange nach Männern und nach Frauen in Gelb. Das ist die Häufigkeit in der Normalbevölkerung. Hausärzte haben mehr Migräne, Neurologen haben noch mehr Migräne und Menschen, die sich mit Kopfschmerzen bezeichnen, unter den Damen sind es oder unter den weiblichen Kopfschmerztherapeuten sind es dann 3 von 4. Man weiß nicht, ob es so eine Selektion da ist, diesen Beruf zu erwählen. Bei Ärzten könnte man sich überlegen, Chirurgen, die werden als Weicheier bezeichnet, wenn sie im OP stehen, stundenlang unter Migräne nach draußen gehen müssen. Ja, ich wurde schon gefragt im OP, als ich den Haken nicht lang genug halten konnte, ob ich mit Puppen spielen würde. Ich habe nur Klavier gespielt bis zum Studium, vielleicht lag es daran. Also vielleicht liegt es daran, oder als BG-Arzt interessiert mich das ja auch immer, gibt es eine Berufserkrankung dabei und wenn der Patient lang genug nur auf den Doktor trifft, ähneln die sich zum Schluss immer, ist es eine Infektion oder ein Berufsrisiko. Es gibt leider keine Berufskrankheit bislang, dazu leider nicht, Gott sei Dank, umgekehrt so zu sehen. Und so ist es dann eben mit den Patienten und den Ärzten. Ich möchte mich bei Herrn Häusler bedanken, einmal persönlich und einmal auch als Mitarbeiter oder nein, Mitgestalter der Selbsthilfegruppe. Das ist immens wichtig. Ich sehe auch einige Kollegen aus der Selbsthilfegruppe, deren Arbeit extrem wichtig ist, nicht nur auf der Basis zu sorgen dafür, dass man innerhalb weniger Tage eine Diagnose bekommt oder sich wahrgenommen fühlt, abgehoben davon wirklich ganz nach oben bis nach Berlin in Entscheidungsgremien haben Sie als Patienten mehr Macht als wir als Ärzte oder Krankenkassenvertreter oder Pharmalobbyisten. Nutzen wir das und das geht über Selbsthilfegruppen. Persönlich möchte ich mich bedanken bei Herrn Häusler für das Entwirren eines Rätsels nach dem Honigkuchenpferd. Der nicht, der ist erschöpft nach dem Schwimmen. Aber das hat Herr Häusler tatsächlich hinbekommen, diesen Begriff mal zu visualisieren. Da danke ich ihm auch. Ich danke der Frau Heiler für die tolle Einladung, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann leite ich jetzt über, hat viel zu lange gedauert, zu Herrn Häusler.
Gut, dann schalte ich mich wieder online. Bin ich drauf? Wunderbar. Das, wie man hier sagt, da nicht für, ne? Mit dem Dank, der gebührt auch dann gar nicht ganz mir alleine. Das Honigkuchenpferd habe ich nicht alleine erschaffen, es brauchte ein paar kreative Kinder dazu, die mir dabei geholfen haben. Wir hatten zusammen diese Idee, Honigkuchenpferd, hat jeder schon mal gesehen oder jeder kennt es. Aber wie sieht's aus? Und naja, so einen langen Nachmittag später hatten wir dann das gerade gesehene Bild entworfen und wir fanden das so gut, dass wir da ein paar T-Shirts von gemacht haben und eins ist beim Sohn von Herrn Stude gelandet. Umgekehrt möchte ich dann auch danken, weil das war jetzt nicht der erste Vortrag, den ich über Kopfschmerzen gehört habe, aber neuer. Das waren sehr viele Sachen drin, die ich so auch noch nicht in der Form gehört hatte. Deswegen Dank einfach zurück. Kommen wir aber von der ganzen Theorie nochmal in die gnadenlose Praxis, nämlich wie ich, nachdem ich dann wusste, was ich hatte, etwas konkreter mit dem umgehen konnte, was mich ja trotzdem weiterhin begleitet. Es ist ja nicht so, dass ich damit losgeworden bin. Und wir hatten uns geeinigt, dass ich die Seite 35 nehme. Und da reise ich zurück in das Jahr 2009. Ich war also diagnostiziert, hatte schon einige Jahre meine Medikamente. Allerdings noch nicht wirklich glücklich, muss ich zugeben. Und 2009, der Hintergrund zu diesem Kapitel ist also ein Kuraufenthalt. Damals hatte ich noch die Hoffnung, dass es eine Kur gibt, die mir wirklich helfen kann. Ich musste feststellen, dass das für meine Randgruppe wirklich völlig unmöglich ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, die Wahrscheinlichkeit, dass Migränepatienten da sind, ist natürlich immer groß. Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon die Enttäuschung in der Reha erlebt, dass man da gerne Unterstützung gehabt hätte, aber einfach nicht die qualifizierte Umgebung findet. So ging es mir damals auch. Es war 2009 im hessischen Bad Wildung. Der Psychologe in der Klinik vor Ort bat mich im Gespräch bei der psychologischen Einzelberatung, meinen Schmerzen einen Namen und eine Gestalt zu geben, um sie zu einer Person zu machen. Und dann soll ich alles aus der Sicht dieser Person schildern. die ganze Geschichte aus der Sicht des Schmerzes. Das war so ein vorgegebenes Experiment. Ich bin da auch so reingestolpert, wie mir gerade einige zweifelnde Gesichter, die mir hier entgegenschauen, mir ging es da genauso in dem Augenblick. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Dabei kam mir eine Gestalt wie der Gott Thor in den Sinn. Ohne dass ich mich jemals intensiver mit der germanischen oder nordischen Mythologie beschäftigt hatte, war dies eine rein intuitive Benennung. Die Figur eines uneingeschränkten Herrschers, des Donnergottes. Er war der, der niemanden neben sich duldet. Der mit Macht alles überstrahlt, der die Sonne verdunkelt oder gar die Sonne selber ist, in welcher man verglüht. Er ist kein gütiger Herrscher, der seinem Volk wohlgesonnen ist, der ist unbarmherzig, sadistisch sogar. Er lässt seinen Wirt bluten, bis dieser auf den Knien liegt und ihm willenlos gehorcht. So ist der Herrscher, der absolut gesehen immer nur kurz wirklich da ist, doch immer präsent, omnipräsent. Er wird zu Gott. Der Leidende lebt den Schmerz als Religion. Er sucht nicht die Religion als Erklärung für die ihm widerfahrene Pein, sondern sie ist seine Religion. Sehr oft hatte ich den Eindruck, eine Art Spielball des Schmerzes zu sein. Wenn ich das Gefühl hatte, wirklich nicht mehr zu können, machte er eine kurze Pause. Wenn ich nicht mehr wollte und gar nichts mehr ging, gab der Schmerz für einen Tag Ruhe. Als wollte er nur mit mir spielen, wie eine Katze mit der Maus spielt, welche sie gefangen hat. Die Maus hat natürlich keine Chance gegen die Katze, aber tatsächlich kann sie beeinflussen, wie interessant sie für die Katze ist. Je intensiver sie sich wehrt, desto mehr wird sie bespielt. Ich habe beschlossen, mich vom Schmerz nicht unterkriegen zu lassen, aber ich muss mich nach ihm richten. Er ist immer da, er kriegt alles mit. Die Parallelen zu dem allwissenden Gott der Christen ist überraschend bis erschreckend. Beten wäre wohl der falsche Begriff. Aber wenn ich innere Zwiegespräche führe, dann mit dem Schmerz, nicht mit Gott. Wie das alles aus seiner Sicht aussieht, weiß ich bis heute nicht, auch wenn ich tatsächlich öfter darüber nachgedacht habe. So kann ich mir kein wirkliches Bild über seine Beweggründe formen. Er braucht mich für nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich letztendlich der Wirt für seine Existenz bin. So habe ich nie ein besseres Modell als das der reinen Willkür gefunden. Bei diesem Gedankenexperiment lässt es sich jedoch sehr schön veranschaulichen, wie das Verhalten aussieht, welches ich heute für den besten Umgang mit der Krankheit halte. Bin ich einem Druck ausgesetzt, so muss ich rechtzeitig einen angemessenen Gegendruck aufbauen. Ist der Druck zu stark, sodass ich keinen ausreichenden Gegendruck aufbauen kann, dann empfiehlt es sich, so unangreifbar wie möglich zu werden. Bildlich gesprochen wäre es am besten, flüssig zu werden, denn eine Flüssigkeit kann keine noch so starke Faust festhalten. Sie rinnt einfach zwischen den Fingern hindurch. Stellt man sich den Schmerz gedanklich als große Faust vor, welche auf mich vom Himmel her niederfährt, dann werfe ich mich wehrlos auf den Boden und versuche, so formlos wie möglich zu sein und warte den schlimmsten Sturm einfach ab. Sobald der Wind nachlässt, weil die Kraft für diesen Moment verbraucht ist, erhebe ich mich, um dem nachlassenden Sturm zu trotzen. Und dieses Bild darf man sich ganz praktisch vorstellen. Im Augenblick des stärksten Schmerzes nimmt der Körper rein instinktiv eine Fötushaltung ein, zusammengerollt, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Lässt der Schmerz nach, stehe ich auf. Stelle mich ganz bewusst aufrecht und stolz hin, um mir selbst zu symbolisieren, dass ich nicht aufgebe. In diesen Momenten verwende ich auch immer wieder zwei verschiedene Mantras. Ich gehe den ersten Teil, im ersten Teil wiederhole ich gedanklich immer wieder, geh weg. Habe ich das Gefühl, dass er auf dem Rückzug ist, hänge ich ein, ich bin stärker, an. Es hat sehr lange gedauert, mir diese Autosuggestion anzueignen, aber sie funktioniert. Das ist, glaube ich, praktizierter Placebo-Effekt. Aber solange es funktioniert, ist es gut. Wenn wir uns den Schmerz als gewaltigen Arm vorstellen, welcher uns niederdrückt, dann scheint er glücklicherweise der Physik gehorchen zu müssen. Je stärker der Muskel, der dich niederdrückt, desto schneller übersäuert er und kann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Er ist zwar zu stark, als dass du dich gegen ihn wehren könntest, aber er wird außer Atem geraten und eine Pause brauchen. Und in dieser Pause kannst du selbst entscheiden, ob du liegen bleibst oder wieder aufstehst. So, und jetzt springen wir zu einem weiteren kleinen Kapitel. Der Hintergrund da, vielleicht ganz kurz. Die vorhin schon angesprochenen Schmerzskalen sind natürlich sehr, 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 sehr subjektiv. Wie viel ist 8 von 10, wie viel ist 6 von 10, hat jeder letztendlich sein eigenes Maß. Wo ist überhaupt das Ende? Was ist wirklich 10 von 10? Unsere Klientel, also die Cluster-Kopfschmerzpatienten, kennt durchaus Schmerz wirklich bis zum Ende, also das heißt bis zu einer Ohnmacht. Und das ist für mich persönlich auch das Ende. Ich habe erfahren, dass es da einen Unterschied gibt. Wer die Ohnmacht noch nicht erlebt hat, glaubt immer, dass es irgendwie noch gehen muss. Wer diese Ohnmacht einmal erlebt hat, weiß, dass es ein Limit gibt, wo man einfach Schluss machen sollte. Wie oft ist häufig, wie intensiv ist heftig, wie viel ist zu viel? Schmerzen lassen sich nicht messen. Sie werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in jedem Individuum anders wahrgenommen. Die Jahre in der Selbsthilfe haben mir aufgezeigt, dass jeder Betroffene seinen eigenen Cluster hat, welche sich im Laufe der Zeit zusätzlich noch wandeln kann. Neben den vielen kleinen Unterschieden, welche sich zudem nicht auf exakten Skalen erfassen lassen, gibt es einen großen Unterschied. Schon mal in Ohnmacht gefallen. Alle Schmerzpatienten, egal ob Kopf, Rücken, Rheuma oder Krebsschmerzen, werden gebeten, ihre Schmerzstärke auf einer Skala von 1 bis 10 einzuschätzen. Wobei 0 immer kein Schmerz bedeutet und 10 mit dem stärksten vorstellbaren Schmerz gleichgesetzt wird. Darüber, was kein Schmerz bedeutet, dürfte noch eine gewisse Einigkeit herrschen. Aus eigenen Beobachtungen weiß ich, dass es mit dem oberen Ende der Skala deutlich anders, dass es sich mit dem oberen Ende der Skala deutlich anders verhält. Woher soll man auch wissen, was der stärkste vorstellbare Schmerz ist, ohne ihn erlebt zu haben? Die Details der Skala, so wie ich sie mir aufteile, die überspringen wir dann mal kurz, das wird langweilig und für mich erschreckend. Diese Stufen der Skala habe ich nicht erfunden, ich habe sie am eigenen Leib erlebt. Jede einzelne davon und vieles mehr. Das Erleben der letzten Stufe, vor Schmerzen in Ohnmacht zu fallen, teilt von Cluster-Kopfschmerz-Betroffene deutlich in zwei Lager. Es macht einen Unterschied in der Wahrnehmung des Betroffenen, ob er schon mal mitten in der Nacht auf den kalten Küchenfliesen wieder wach geworden ist oder eben nicht. Dieses Erlebnis hat meine Einstellung dauerhaft geprägt. Früher habe ich geglaubt, dass es irgendwie gehen muss. Mal lochen, bis die Schwarte kracht. Zähne zusammenbeißen. Ich hab doch nichts. Tut doch nur weh. Dann kam sie irgendwann, die Bekanntschaft mit dem kalten Küchenboden. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dort hingekommen war und auch keine, wie lange ich dort gelegen hatte. Draußen war es noch dunkel und es war kalt. Meine Augen öffneten sich wieder und ich fand mich unterkühlt auf dem Fußboden wieder. Ich war froh, dass mein Kopf nicht mehr schmerzte. Ich war auch froh, dass ich alleine war und mich niemand so gesehen hat. Und ich hatte Angst, weil niemand da war, der mir hätte helfen können. Das Stichwort lautet Selbstverantwortung. Wir sollten verantwortungsvoll mit uns selbst umgehen. Wir sollten es aber oftmals nicht. Stell dich so an, es wird schon gehen. Inzwischen stelle ich mich an und achte auf meine Belastungsgrenze. Denn mein Körper hat mir unmissverständlich mitgeteilt, dass es ihm manchmal doch nicht geht. Die im ersten Augenblick erschreckende Erfahrung der Bewusstlosigkeit hilft dauerhaft dabei, die Bremse zu finden und auch zu treten. Irgendwie geht es immer weiter, sagt der Volksmund. Wer jedoch schon einmal vor Schmerzen in Ohnmacht gefallen ist, hat erfahren, dass es manchmal eben doch nicht so ist, dass es eben nicht weitergeht. Dann ist einfach Ende, Schluss. Klappe zu, Affe tot.